Hallo meine Lieben und ein herzliches Willkommen zurück zu Hoch hinaus, deinem Podcast für einen besseren Alltag. In der heutigen Folge soll es um gesunden, nährenden Schlaf gehen. Was ist das eigentlich und was kann man tun, wenn man den derzeit nicht hat? Ich habe von vielen Leuten in letzter Zeit gehört, dass sie nicht wirklich gut schlafen können und auch mich selbst hat es die letzten Wochen wieder vermehrt erwischt. Ich bin generell kein leichter Schläfer, ich wache auch nachts bei sehr geringen Geräuschen auf. Und ich habe mich die letzten Wochen auch aus diesem Grunde wirklich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, weil es einfach für einen wirklich ausgeglichenen und glücklichen Alltag nicht wegzudenken ist. Also ihr kennt das sehr gut, wenn ihr nicht gut geschlafen habt, dann wird es definitiv das Level, auf dem ihr performen könnt, auf dem ihr euch wohlfühlt, etwas nach unten drücken. Und ja, von daher finde ich das einfach eine sehr wichtige Folge. Ich habe wirklich unzählige Bücher gelesen in den letzten Wochen. Ich habe verschiedenste Meditationen ausprobiert. Ich habe sogar Kurse gemacht, für die man teilweise etwas bezahlt. Und ich bin von einer sehr angstbehafteten, negativen Beziehung zu Schlaf jetzt hingekommen zu einer sehr positiven und sehr freudig liebevollen. So dass ich wirklich mich mittlerweile richtig aufs Bett freue, aufs Schlafen freue, wo davor es eher noch so war, oh Gott, ich kann heute Nacht bestimmt wieder nicht gut schlafen. Und aus diesem Grunde möchte ich euch einfach mal so ein bisschen die Einblicke geben, die mir am meisten geholfen haben und das Ganze auch so ein bisschen auf meine Art aufbereiten. Ich hoffe, dass euch die Folge einiges an schlaflosen Nächten ersparen kann und auch einiges an neben sich stehenden Tagen. Bevor wir jetzt aber inhaltlich einsteigen, würde ich noch ganz gerne eine kurze Sache betreffend den Podcast an sich anmerken. Der ein oder andere von euch hat es wahrscheinlich schon gemerkt, dass die Wartezeit auf diese Folge wesentlich länger war als auf die anderen Folgen. Das war zum einen, weil es leider mit mehreren Interviews zu Komplikationen kam und Verzögerungen und Problemen. Und dann hat sich bei mir noch ein privates Projekt aufgetan, was jetzt erstmal Priorität Nummer 1 haben muss und was ich nicht mehr verschieben kann. Und aus diesem Grunde habe ich jetzt beschlossen, dass ich für die Staffel 1 einfach mal einen Cut mache mit dieser Folge. Also das hier wird die letzte Folge aus der ersten Staffel dieses Projektes. Und es ist hundertprozentig sicher, dass ich weitermachen werde. Es macht mir viel zu viel Spaß und dafür war das Feedback auch viel zu positiv und auch eigentlich relativ zahlreich, muss ich sagen, um das jetzt einfach wieder einzustampfen. Es ist nur eben so, dass ich meinen Fokus jetzt gerade ein bisschen verschieben muss und dann erst auch mit den Interviews so ein bisschen was an Puffer, sage ich jetzt mal, produzieren möchte, damit ich euch dann wirklich regelmäßig auch immer ohne Stress von meiner Seite regelmäßigen Content liefern kann. Genau, also von daher, für die nächsten Wochen wird es dann erstmal nichts mehr geben, aber es wird dann weitergehen. Von daher nach wie vor, ich freue mich natürlich, wenn ihr mir ein Like da lässt oder ein Abo da lässt oder was auch immer in den sozialen Netzwerken. Genau, also wir werden jetzt mit dem Thema Schlaf durchstarten und die Probleme und Lösungswege werde ich im Folgenden jetzt mal in zwei Teile einteilen. Und zwar gibt es einmal die externen Faktoren für schlechten Schlaf, die nicht in uns oder in unseren Denkmustern liegen. Das sind die, von denen man eh relativ oft hört in den Medien. Das sind Sachen wie Schlafhygiene und viele von uns wissen sogar Teile davon, also wissen zum Beispiel, dass Handylicht nachts nicht gut ist, aber man hält sich einfach trotzdem nicht wirklich dran. Und ich nenne euch jetzt einfach mal der Vollständigkeit halber die wichtigsten Schlafhygienefaktoren, also eben diese externen Faktoren. Das ist zum einen, dass man keine schweren Mahlzeiten kurz vor dem Schlafengehen zu sich nehmen sollte. Man sollte keinen Alkohol trinken vor dem Schlafengehen, da Alkohol die Tiefschlafphasen verringert. Das heißt, man kann mehr schlafen in Summe und fühlt sich trotzdem geräderter am nächsten Tag. Das kennt ihr bestimmt alle. Dann sollte die Temperatur im Schlafzimmer eine kühle sein. Das heißt, ungefähr um die 18 Grad sind ideal. Wenn es zu warm ist, alles so ab 21, 22 Grad nachts, da kann man dann schnell mal aufwachen, weil man einfach schwitzt, weil es einfach unangenehm ist, weil es stickig ist. Generell Stickigkeit. Frische Luft ist ein sehr, sehr positiver Schlaffaktor. Ihr werdet euch ausgeruhter fühlen, also wenn es möglich ist, schlaft mit offenem Fenster. Wenn es nicht möglich ist, nochmal vorm Einschlafen gehen, auf jeden Fall lüften. Nächster Punkt, das Setting des Schlafzimmers. Es ist ganz wichtig, dass der Raum, in dem ihr schläft, für euch wirklich eine Wohlfühloase ist. Das heißt, ihr müsst dahin kommen, dass euer Gehirn mit dem Schlafzimmer einfach einen guten Schlaf verbindet. Und ich weiß, dass wir nicht alle den Luxus haben, dass wir zum Beispiel das Arbeitszimmer getrennt vom Schlafzimmer haben können. Oder manche haben sogar eh nur eine Einzimmerwohnung, da ist es natürlich nicht so einfach, dass man im Schlafzimmer nur schläft. Ich kenne das alles sehr gut. Und aus diesem Grund würde ich empfehlen, dass ihr euch, sobald es, ich sag mal so eine Stunde vorm Schlafengehen ist, ein gewisses Ambiente erschafft, das ihr nur habt, wenn ihr schlafen gehen wollt. Das kann dann sein zum Beispiel, dass ihr alle Deckenlampen ausmacht und dass ihr nur Kerzen anzündet, dass ihr nur gedimmte Lichter anmacht, dass ihr vielleicht sogar, wenn ihr den Platz habt, so eine Art Paravent, so eine Art Sichtschutz aufstellt. Also vielleicht kennt ihr die, wo ihr dann den Schlafbereich einfach abtrennen könnt oder einfach euch eine Pflanzenwand bastelt. Also sowas mag ich immer ganz gerne. Einfach, dass ihr den Raum so ein bisschen abteilt, damit euer Gehirn nicht, wenn ihr im Bett liegt, dann noch den Schreibtisch sieht und dann nicht mal eine andere Abgrenzung hat, wie eben zum Beispiel anderes Licht. Oder für die, die wenig Platz haben, ist es auch zum Beispiel gut, wenn ihr dann einfach eine schöne Decke über den Schreibtisch legt, über den Arbeitsbereich, dass er einfach so ein bisschen abgeriegelt ist. So, und den wichtigsten externen Faktor, den haben wir jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, das ist das Licht. Und das Licht ist es einfach aus diesem Grunde, weil es unserem Gehirn signalisiert, ob Tag oder Nacht ist. Das heißt, wenn wir unsere Bildschirme benutzen, ohne irgendeine Art von Filter, dann wird dieses blaue, helle, grelle Licht unserem Gehirn suggerieren, dass es Tag ist. Und das bringt einfach unseren Rhythmus extrem durcheinander. Und aus diesem Grunde wird es oftmals, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dann 2 oder 3 Uhr, wenn man sagt, ach, jetzt noch kurz ein Facebook-Feed checken, jetzt noch kurz Insta checken und dann legt man sich hin und denkt, okay, jetzt aber direkt schlafen und dann geht das aber nicht. Und das geht eben nicht, weil unser Körper keine Maschine ist und unser Gehirn nicht gerade noch Tageslicht abbekommen kann und dann im nächsten Moment denken kann, dass es jetzt schlafen soll. Und daher empfehle ich, dass ihr eine halbe, eigentlich besser sogar eine Stunde, bevor ihr schlafen geht, wirklich nicht mehr eure Bildschirme benutzt. Egal, ob es das Tablet ist, ob es das Smartphone ist, ob es der Fernseher ist. Und ich weiß, das ist unglaublich schwierig, weil wir an einem Punkt sind, wo eigentlich 90% der Menschen nur noch abschalten, indem sie Medien konsumieren, gerade abends am Feierabend. Aber ich kann euch wirklich versprechen, wenn ihr einfach mal ein Buch zur Hand nimmt oder wenn ihr einfach mal Musik hört, ruhige Musik natürlich, und euch einfach hinlegt, oder ich mache zum Beispiel ultra gerne abends Yoga, ganz entspanntes Stretching, nochmal ein bisschen den Körper mobilisieren, dass es ein ganz anderes Gefühl sein wird. Und ihr spürt dann richtig so, wie euer Körper langsam müde wird und wie er einfach wirklich schlafen möchte. Und bei mir persönlich ist es wirklich so, dass wenn ich bis zur letzten Minute vor dem Schlafengehen noch mein Handy nutze, selbst wenn ich diese Dim-Apps verwende, selbst wenn ich Flux verwende, dann geht das einfach nicht so gut. Es sind ja auch natürlich die ganzen Contents, die man da mitbekommt. Das sind bewegte Bilder, das sind vielleicht irgendwelche schockierenden Nachrichten derzeit wieder. Also es sind einfach Contents, die nicht für einen guten Schlaf geeignet sind und die sich dann dementsprechend auch teilweise in eher negativen Träumen manifestieren können. Was beim Stichwort Träume auch super hilfreich ist, ist, wenn ihr abends, wenn ihr euch diese Ruhephase nimmt, dann einfach auch ein Journal, irgendeine Form von Papier und Stift zur Hand nimmt und wenn ihr dann einfach mal so den Tag rekapituliert. Also wenn ihr einfach mal kurz aufschreibt, was habe ich heute erlebt, für was bin ich dankbar? Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Tool, Dankbarkeit. Das klingt immer so, aber es ist wirklich unheimlich wichtig, weil ihr dadurch tolle Träume generieren könnt. Da gibt es auch ganz viele Studien dazu. Wenn ihr an positive Dinge denkt und einen Zustand von Dankbarkeit erreicht vor dem Schlafengehen, dann werden eure Träume um einiges angenehmer sein. Also versucht wirklich, nicht wirklich viel an den nächsten Tag zu denken, wenn dann überhaupt auf Dinge, die ihr euch freut. Aber versucht euch eher auf diesen Tag zu konzentrieren und sagt euch einfach mental, okay, heute ist heute und der nächste Tag ist morgen, mit dem befasse ich mich jetzt noch nicht. Und auch damit diese Assoziationen in eurem Gehirn entstehen können, also dieses, okay, das Licht ist so und so und jetzt ist Schlafenszeit, jetzt werde ich müde oder jetzt höre ich diese Musik oder jetzt mache ich das Yoga, jetzt möchte ich schlafen, müsst ihr das natürlich über einen gewissen Zeitraum machen. Also das muss zur Routine werden und am Anfang, wie mit jeder Routine, egal um was es geht, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen mühsam, aber mir hat es eigentlich vom ersten, zweiten, dritten Tag an Spaß gemacht und ich freue mich mittlerweile so sehr drauf, dass ich es gar nicht mehr missen möchte. Wenn ich es dann mal durch irgendwelche Lebensumstände, weil ich zum Beispiel zu spät nach Hause komme oder ähnliches, nicht mehr mache, dann bezahle ich eigentlich auch immer indirekt gleich dafür, weil ich halt dann länger im Bett noch wach liege, als wenn ich mein Ritual gemacht hätte. Also halte da echt durch, es lohnt sich. Man sagt, dass es ungefähr 30 Tage dauert, eine Routine zu etablieren. Das ist von Mensch zu Mensch ein bisschen unterschiedlich, aber ich würde mal sagen, haltet es mal einen Monat durch und schaut dann, ob ihr das wieder missen wollt. Wir machen jetzt noch einen ganz kleinen Abstecher in die Biochemie im Gehirn, weil es sehr wichtig ist zu verstehen, was da eigentlich abläuft, damit man das Ganze auch wirklich ernst nimmt, was man so hört und was ich euch jetzt auch gerade erzählt habe. Der ein oder andere von euch kennt vielleicht schon das Melatonin. Das Melatonin ist eigentlich das wichtigste Schlafhormon und wenn Melatonin nicht ausreichend oder zur falschen Zeit ausgeschüttet wird, dann werden wir eben nicht müde und dann tun wir uns mit dem Schlaf sehr schwer. Das Melatonin entsteht aus Serotonin. Serotonin kennt der ein oder andere von euch wahrscheinlich ebenso, weil Serotonin sehr oft mit, ich sag jetzt mal, positiven Gefühlen gleichgesetzt wird. Auch Leute, die eine Depression haben, die haben oftmals einen Serotoninmangel. Also Serotonin ist so ein bisschen das, was uns eben strahlen lässt, emotional und nach draußen gehen lässt. Und auch zum Beispiel, wenn man sich Sonnenstrahlen aussetzt, das sorgt auch für eine Ausschüttung von Serotonin. Das Ding ist jetzt, wenn man tagsüber einen Serotoninmangel hat, wenn man sich also tagsüber eher müde und lustlos fühlt und traurig und niedergeschlagen, dann wird man nachts weniger gut schlafen, weil man nicht zu viel Serotonin hat, aus dem das Melatonin entstehen kann. Weil Serotonin wird in Melatonin umgewandelt. Und das sorgt eben dafür, dass die Leute, die tagsüber aktiver sind, die tagsüber fröhlicher sind, denen es besser geht, dass sie auch nachts besser schlafen. Und ich finde, hier schließt sich so ein bisschen der Kreis auch zu dieser ganzen Corona-Geschichte, weil wir einfach tagsüber derzeit oft mit schwermütigen Themen konfrontiert werden und es auch aufgrund der Situation ein bisschen schwieriger fällt, unser Serotonin-Level oben zu halten, sorgt es eben auch dafür, dass wir nachts weniger Melatonin produzieren können. Und was ich jetzt ausprobiert habe und das ist keine Empfehlung, ich mache hier keine Werbung für irgendwas, aber ich habe ein Nahrungsergänzungsmittel ausprobiert, und zwar L-Tryptophan. L-Tryptophan ist eine Aminosäure, die dem Körper durch Nahrung zugeführt wird, normalerweise, und aus L-Tryptophan wird in einem Prozess letzten Endes dann Serotonin hergestellt. Und ich wollte das einfach mal ausprobieren, wie sich das auf meinen Schlaf auswirkt, weil ich extrem viel Gutes darüber gehört habe und auch, ich habe mich natürlich sehr viel informiert darüber online und ich muss sagen, es hat für mich extrem viel geändert. Also für mich war es ein Game Changer und ich habe schon viele verschiedene Sachen ausprobiert, weil ich es einfach sehr spannend finde, zu schauen, wie sich unsere Gesundheit, unsere körperliche Konstitution, auch die Mixtur von Nährstoffen, die wir unserem Körper zufügen, wie stark spürbar das eigentlich ist. Also ich habe selten bei einer Sache einen so großen Unterschied gemerkt. Und ich habe es jetzt schon ein, zwei Leuten in meinem Bekanntenkreis empfohlen. Das oder auch HTP5, 5-HTP, das ist quasi eine Zwischenstufe, die dann passiert von dem Weg von L-Tryptophan zu Serotonin. Und ich habe auch da wieder eine krasse Veränderung bemerkt und die Person möchte es jetzt auch nicht mehr missen. Dadurch haben sich wirklich nicht nur mein Schlaf extrem verbessert, sondern auch tagsüber meine Laune. Ich sage jetzt mal so dieses innere Strahlen und dieses Wohlgefühl und diese Positivität, mit der ich mich gerade so in der späteren Winterphase immer ziemlich schwer tue, die ist dann zurückgekommen. Also ich habe mich schon wieder so ein bisschen so gefühlt, wie ich mich im Frühjahr, Sommer, Herbst immer fühle. Und das war echt ein krasser Gewinn und es ist auch ein krasser Gewinn. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass man das braucht, um Gottes Willen, um gut zu schlafen. Ich möchte nur sagen, wenn ihr eben eh so tagsüber ein bisschen, merkt, dass es euch alles ein bisschen schwerfällt und dass ihr so ein bisschen auch tagsüber einen kleinen Boost gebrauchen könntet, dann, ihr könnt natürlich auch sehr gerne mit eurem Arzt erst darüber reden, wenn ihr das wollt. Und ja, dann ist das auf jeden Fall eine Option, sowas auszuprobieren. Es ist wie gesagt ein natürlicher Stoff, der auch in gewissen Lebensmitteln vorhanden ist. Zum Beispiel auch Schokolade. in Schokolade ist auch L-Tryptophan enthalten. Und ich bin jetzt nicht so der Schoki-Esser, aber es gibt ja sehr viele Leute, die sagen, wenn es ihnen nicht so gut sind, dann essen sie Schokolade so als Seelentröster. So, bisher sind wir jetzt eher so ein bisschen die verhaltensbiologische Schiene des Problems angegangen. Und jetzt gehen wir ein bisschen mehr in die psychologische Schiene rein. Es ist nämlich wirklich unglaublich, und das war für mich relativ neu, wie viele versteckte und völlig gängige, gesellschaftlich akzeptierte Glaubenssätze man zum Thema Schlaf ausfindig machen kann. Ich gebe jetzt einfach mal so ein paar Glaubenssätze in den Raum und dann gehen wir die mal gemeinsam durch. Ich kann nicht schlafen. Ich brauche so und so lange zum Einschlafen. Wenn ich nicht schlafen kann, dann ist der morgige Tag völlig im Eimer. Wenn ich nicht genug schlafe, kann ich nicht funktionieren und ich kann nicht performen. Ich träume immer so schlecht. Ich kann mich nie an meine Träume erinnern. Ich sollte mindestens 7, 8, 9 Stunden schlafen. Ich muss die Nacht durchschlafen. Ich kann keinen Mittagsschlaf halten, weil ich nicht einschlafen kann oder der Nacht zerstört bin. Wenn ich Mittagsschlaf mache, dann kann ich dafür nachts nicht schlafen. Wenn ich einmal wach werde, kann ich nicht wieder einschlafen. Ich wache morgens immer viel zu früh auf. Na, hast du dich irgendwo wiedererkannt? Und das ist nur eine kleine Auswahl. Glaubenssätze zum Schlaf gibt es wohl fast so viele verschiedene, wie es Menschen gibt. Was mir hierzu direkt einfiel, ist, dass wir Menschen mal wieder in unserem Menschsein, was leider in den allermeisten Fällen gleich einem Verkopftsein, also seinen Gedanken unterworfen sein, entspricht. Nennt mir mal bitte ein Tier, welches sich Stress beim Einschlafen macht oder mit dem Schlafen macht. Oder welches Tier Angst hat, dass es nicht in irgendeiner bestimmten Form oder einem Muster schlafen kann. Oder dass es irgendwie aufgebracht ist, wenn es aufwacht. Also diese Glaubenssätze, die ich gerade genannt habe, die können eigentlich ziemlich leicht entlarvt werden, indem man sich einfach mal Tiere oder Babys anschaut. Schlaf ist in unserem System eingebaut. Es ist wie Essen und Trinken. Es ist einer der natürlichsten Vorgänge, die wir überhaupt haben. Also jeder kann schlafen. Jeder ist zu optimalem Schlaf fähig. Der Schlaf ist also nie das Problem. Das Problem ist eigentlich immer maximal, wie wir darüber denken und was wir davon denken. Und welche Gefühle und welchen Stress diese Gedanken dann in uns auslösen. Und wenn man die Tragweite hiervon dann begreift, dann kann man sich tatsächlich durch diese eine Erkenntnis innerhalb von einer Sekunde auf die andere komplett ändern und man kann komplett eine andere Einstellung zu Schlaf einnehmen. Also was vorher dann noch Kampf war und Frustration, das kann sich einfach auflösen und sich in Ruhe und Entspannung ändern. Das ist eins der absoluten Wunder der Psychologie und weshalb ich mein Fach auch so liebe. Ich kann jedem, der einen oder mehreren dieser Glaubenssätze hat, empfehlen, dass er sich mit den Schlafzyklen auseinandersetzt. Schlaf ist nicht ein gleichförmiges Muster, das sich 8 Stunden lang durchzieht. Wir schlafen immer in Zyklen. Ein vollständiger inklusive aller Schlafphasen dauert durchschnittlich 90 Minuten. Wir sind dann kaputt und müde, wenn wir inmitten eines solches 90-Minuten-Zyklus aufgeweckt werden. Und dann fit, wenn wir am Ende eines aufwachen. Wenn wir also nach zum Beispiel 90 Minuten Schlaf aufwachen, dann sollte man sich nicht denken, oh nein, mein Schlaf wurde unterbrochen, fuck, morgen bin ich total zerstört. Sondern man sollte sich denken, yay, ich hatte gerade einen kompletten gesunden Schlafzyklus, auf in den nächsten. Also seht ihr, was ich meine? Es ist extrem wichtig, dass ihr wisst, was passiert im Schlaf. Und es würde jetzt absolut die Folge sprengen, wenn ich hier in jedem Bereich ins Detail gehen würde. Aber es hilft wirklich ungemein. Also informiert euch einfach mal, was sind Schlafzyklen? Noch einen ganz kurzen historischen Einblick. Zu erwarten, dass man 8 Stunden lang durchschläft oder auch 7 Stunden lang durchschläft, das nennt sich nebenbei erwähnt monophasischer Schlaf und dann den ganzen Tag durchackert, das ist absolut unnatürlich Und das ist auch durch unsere Arbeitsgegebenheiten entstanden. Es ist durch den 8-Stunden-Arbeitstag, der nicht zu Hause durchgeführt wird, entstanden. Früher wurde immer in Etappen geschlafen. Babys schlafen in Etappen, Kinder schlafen in Etappen. Manche Kulturen haben die Gepflogenheit heute noch. Man denke auch an die Siesta in Spanien. Da wird sich auch mittags nochmal hingelegt für einen Mittagsschlaf und die schlafen nachts trotzdem durch. Wir alle haben einen Mittagstief, einen Nachmittagstief. Ich kenne keinen einzigen Menschen, der den ganzen Tag wirklich topfit ist, sondern man hat immer gewisse Schlaffenster und die öffnen sich auch tagsüber immer in gewissen Rhythmen. Der Mensch ist tatsächlich das einzige Lebewesen, zumindest laut meinen Recherchen, was nur ein einziges Mal in 24 Stunden schläft und dann halt durchschläft und tagsüber sich eigentlich nicht ausruht. Das heißt, von Natur aus, das sagen auch Schlafforscher, ist der Mensch eigentlich ein polyphasischer Schläfer. Mir persönlich hat das sehr viel Druck rausgenommen beim nächtlichen Erwachen. Ich erlaube mir jetzt auch viel eher mal eine Mittagsruhe, also ein Nachmittagsschläfchen oder so. So, und wenn ich diese Argumente jetzt noch nicht wirklich überzeugt haben oder wenn es einfach noch nicht ausreichend gepasst hat auf deinen Glaubenssatz, den du hast beim Schlaf, dann machen wir jetzt einen kleinen Prozess gemeinsam. Und zwar üben wir jetzt ein bisschen radikale Annahme und radikale Akzeptanz. Du musst jetzt erstmal in dich reinspüren und eben nochmal diesen vorherrschenden negativen Gedanken, den du in Bezug auf Schlaf hast, identifizieren. Also zum Beispiel, wenn ich nicht schlafen kann, dann ist der Tag morgen total im Eimer und ich bin total zerstört und dann kann ich auf Arbeit keine Leistung bringen. Und natürlich, dieser Gedanke löst Stress aus. Das würde er in jedem Menschen auslösen. Und jetzt besetzen wir aus diesem Grunde mal diesen Satz, diesen Glaubenssatz neu. Da kannst du jetzt ein bisschen kreativ werden. Du könntest zum Beispiel sagen, auch wenn ich nicht schlafen kann, kann ich aus dem morgigen Tag trotzdem noch das Beste machen. Oder auch wenn ich nicht schlafen kann, weiß ich, dass mein Körper in der Lage dazu ist, trotzdem irgendwie gut durch den Tag zu kommen. Weil sind wir mal ehrlich, das sind wir. Klar sind wir nicht bei 100%, wenn wir schlecht schlafen die Nacht, aber man muss auch nicht immer bei 100% sein. Das hat sie jetzt nicht gesagt. Doch, hat sie gesagt. Manchmal kann man die dadurch auferlegte Entschleunigung, wenn man eben nicht so gut geschlafen hat, sogar für gewisse Sachen nutzen, die man sonst nicht machen würde. Es kann was ziemlich Schönes oder Heilsames sein. Man muss auch nur einfach gewillt sein, dahin zu schauen. Es gibt auch Leute, die sich erst dann ausruhen, wenn sie eben krank sind oder wenn sie mal eine Nacht wirklich nur sehr wenig schlafen. Und dann ist das auch fast schon wieder eine Chance, einfach mal Druck rauszunehmen. Und das Ding ist jetzt eben, was passiert, wenn du diesen Gedanken umdenkst oder umdichtest, ist automatisch, dass dieser Druck, dieses unangenehme Gefühl, dieser Stress, der ausgelöst wird und der natürlich auch eine Cortisolausschüttung im Körper beeinflusst und alles Mögliche, dass der dann aufhört durch diesen Glaubenssatz und dass du durch diesen neuen Glaubenssatz in eine Entspannung reinkommst, die dir dann erst den Schlaf ermöglicht. Das heißt, du kannst nicht von deinem Körper erwarten, dass er einschläft, solange du so stressige Gedanken hast. Das kannst du nicht erwarten. Also du musst loslassen. Du musst quasi aufgeben, du musst akzeptieren, du musst annehmen, damit du in den Schlaf kommst. Was ich auch noch sehr wichtig zu wissen finde an der ganzen Sache ist, dass auch Ausruhen, wenn man sich wirklich ausruht und sich eben keinen Stress macht derweil, selbst wenn man nicht schlafen kann, wirklich sehr, sehr viel bringt schon mal. Also wir müssen gar nicht unbedingt schlafen, wenn wir uns anderweitig gut ausruhen können, wenn wir anderweitig unsere Batterien auffüllen können. Die Leute, die sich nachmittags hinlegen und vielleicht nicht mal schlafen, aber einfach eine halbe Stunde nichts machen, einfach mal keine Reize von außen, einfach mal keine Verarbeitung, einfach mal nicht rumlaufen, nachdenken, was muss ich als nächstes tun. Das ist schon sehr, sehr, sehr energiegebend für den Körper. Und deshalb, solange du dir keinen Stress dabei machst und dich nicht hin und her wälzt und ständig auf die Uhr schaust, also selbst wenn du nicht so viel schlafen kannst, solange du dich entspannt und gut ausruhst, ist das schon mal ziemlich viel wert. Es gibt noch einen kleinen Tipp für die Leute, die immer sehr viel im Kopf haben oder die manchmal zu viel Tatendrang haben und zu inspiriert sind und deshalb nicht schlafen können. Das ist was, was ich viel kenne und ich finde, Inspiration ist eigentlich eine großartige Sache, deshalb sollte man nicht versuchen, gegen die anzukämpfen. Ich habe immer ein Büchlein an meinem Bett und wenn ich dann diesen Tatendrang verspüre oder eben eine Idee habe, wo ich denke, oh Gott, nee, das muss ich jetzt noch durchdenken oder das möchte ich nicht vergessen, dann schreibe ich das einfach auf. Und wenn es dann aufgeschrieben ist, dann ist es draußen aus meinem Kopf und dann kann man auch wieder einschlafen. Also selbst wenn du in der Nacht aufwachst und wenn du dann eine krasse Idee hast und dann eben die nicht verlieren möchtest, und drüber nachdenkst und deshalb nicht einschlafen kannst, dann schreib's es einfach auf. Es ist, wie gesagt, nicht schlimm. Wir haben vorhin über die Schlafzyklen gelernt, dass wir sowieso eigentlich alle 90 Minuten einen neuen Zyklus von vorne anfangen. Es ist nicht schlimm. Mach dich eine halbe Stunde auf in Kerzenlicht oder in gedimmtem Licht. Hauptsache, du machst nicht großartig das Deckenlicht an oder irgendwelche Dinge, die du halt sonst machst, wenn du aufstehst. Du solltest natürlich nicht gerade die Zähne putzen oder irgendwie Cardio anfangen, das ist klar. Aber mach einfach eine ruhige Tätigkeit, die dich weiterhin im entspannten Modus hält und gib einfach diese Gedanken ab. Und dann geht's weiter mit dem Schlaf. Also, ich sag's nochmal, jedes Mal, wenn ihr euch ertappt bei einem Ich muss oder es sollte so und so funktionieren oder es sollte so und so sein in Bezug auf euren Schlaf, dann nehmt ganz, ganz, ganz schnell Abstand von diesem Gedanken. Er wird euch nicht helfen, er wird euch nicht gut tun. Generell zu diesem Thema radikale Akzeptanz oder Annahme gibt es online extrem viel Content. Ihr könnt da auch tagsüber ganz tolle Meditationen machen. Es muss nicht nachts oder abends sein, auch wenn ich schon empfehle, abends zu meditieren. Ich finde, das bringt einen einfach sehr gut runter. Und diese Technik lässt sich tatsächlich auf jeden Lebensbereich anwenden. Also jeder einzelne Lebensbereich profitiert davon, weil Muss-Gedanke gleich immer Stress und Stress ist in der Regel in den allermeisten Fällen nicht eine bessere Leistung. Vor allem nicht, wenn es viel Stress ist. Ein bisschen Stress ja, ein bisschen viel Stress nicht mehr. Also, denkt dran. Der Schlüssel liegt eigentlich immer darin, den Druck und jegliche Konditionierungen oder Prägungen rauszunehmen, die wir von außen gelernt haben und dann einfach wieder zu unserem natürlichen Ursprung zu finden, auch beim Thema Schlaf. Denkt dran, wir können den Ursprung nie verloren haben, er ist in uns biologisch verankert, eingebaut, wir müssen uns einfach nur wieder damit in Verbindung setzen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche und einen wunderbaren, heilsamen und nährenden Schlaf. Macht's gut und bis dann zu Staffel 2 von Hoch hinaus, deinem Podcast für einen besseren Alltag.